Die neue Bibelabendreihe steht unter dem Thema Evangelisation und der erste Abend lautet Evangelisation, unseren Auftrag verstehen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, ist ziemlich einfach, Evangelisation, unseren Auftrag verstehen. Der Auftrag besteht darin, Menschen zu Jesus Christus zu führen, dass sie sich bekehren. Fertig, ich habe den Auftrag verstanden. Und dann könnte man schon wieder nach Hause gehen. Wunderbar. Aber ich möchte ein bisschen anders einsteigen. Nämlich mit einer fiktiven guten Nachricht. Stellt euch mal vor, bei eurem Arbeitsplatz käme euer Vorgesetzter auf euch zu und sagt dann, Herr Müller oder Frau Meier oder wie auch immer ihr heißt, ich habe eine wunderbare gute Nachricht für Sie. Wie würdet ihr reagieren? Wahrscheinlich sehr gespannt sein, voller Vorfreude. Was kommt da jetzt für eine gute Nachricht auf mich zu? Vielleicht eine Gehaltserhöhung? Vielleicht eine extra Woche Urlaub? Oder vielleicht eine Beförderung? Oder Arbeitsentlastung? So der Vorschlag, den man neulich mal eingebracht hat, jemand Zusätzliches anzustellen, der einem ein bisschen Arbeit wegnimmt, dass man ein bisschen mehr Freizeit hat und so, der wurde genehmigt und hat gefruchtet. Und dann freut man sich, oh, eine gute Nachricht, das kann ich brauchen. Evangelisation meint eigentlich nichts anderes als die gute Nachricht verkündigen. Und jetzt ist es so, bei der Evangelisation, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber manchen Christen geht es da so, dass sie da so ein mulmiges Gefühl im Magen haben und denken, oh, Evangelisation, ich sollte und ich muss und Hilfe, was werden die Leute denken, wenn ich da mit dem Evangelium zu ihnen zukomme? Also ich muss sagen, der Chef da von dem Beispiel gerade eben, der wird kein mulmiges Gefühl dabei haben, eine gute Nachricht seinem Mitarbeiter weiterzugeben. Weil er hat ja eine gute Nachricht weiterzugeben. Dafür braucht er sich nicht zu genieren und da braucht er überhaupt keine Hemmungen zu haben. Der macht das sicher sehr gerne und freut sich wahrscheinlich sogar, die gute Nachricht weiterzugeben. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum ist das bei uns Gläubigen manchmal so? Dass wir Hemmungen haben, die gute Nachricht, das meint ja Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus weiter zu sagen. Auf menschlicher Ebene kann das zwei Gründe haben. Der eine Grund ist, dass wir selber nicht so ganz davon überzeugt sind, dass die Nachricht, die wir zu verkündigen haben, eine gute Nachricht ist. Also ich gehe davon aus, dieser Grund stimmt für uns alle hier nicht. Denn wir sind wahrscheinlich hier alle davon überzeugt, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, dass er für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, dass er uns ein neues Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott das Beste ist, was es überhaupt gibt. Warum sind wir überzeugt? Weil wir auch die Auswirkungen kennen. Weil wir die Auswirkungen kennen, was das für eine lebensverändernde Kraft hat, wie das unser Leben neu macht. Denn das Evangelium umfasst ja so einen riesengroßen Reichtum. Der Glaube an Jesus umfasst ja, dass wir einmal Vergebung der Sünden haben und eine Hoffnung über den Tod hinaus. Aber das umfasst auch, dass wir einen Halt haben, mitten in stürmischen Zeiten, einen Fels, jemanden, an den wir uns klammern können und wissen, ich werde nicht allein gelassen, auch wenn es schwer wird. Dass wir einen Tröster haben, wenn wir in Traurigkeit sind oder wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Wir dürfen die bedingungslose Liebe von Gott kennen, angenommen sein, nicht sich selber beweisen zu müssen, sondern wir wissen, und ich bin von Gott geliebt. Ich darf ein geliebtes Kind Gottes sein und bin angenommen. Wir dürfen einen Sinn im Leben haben, einen wunderbaren Ratgeber. Wir können zu Gott gehen im Gebet und dürfen ihm unsere Fragen hinlegen, wo wir vielleicht Entscheidungen zu treffen haben. Und wir haben einen großen, wunderbaren Ratgeber, der auch unsere Zukunft kennt. Und ich könnte jetzt einfach noch weiterfragen, wahrscheinlich eine ganze Stunde erfüllen, was der Reichtum alles beinhaltet, den wir in Christus haben. Das Evangelium ist wirklich eine gute Botschaft, die beste Botschaft, wo es überhaupt gibt. Also daran liegt es wahrscheinlich nicht, wenn wir Hemmungen haben, anderen Menschen das Evangelium weiterzusagen, dass wir selber nicht so genau davon überzeugt werden, dass das die beste Botschaft ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei manchen unter uns so ist, dass wir vielleicht nicht immer davon überzeugt sind, dass unsere Mitmenschen diese gute Botschaft auch als gute Botschaft für sich empfinden würden. Also wenn wir den Leuten sagen, du, ich habe eine wunderbare Botschaft für dich, Gott möchte dir deine Sünden vergeben und dir persönliche Gemeinschaft mit ihm anbieten, ein neues Leben. Also ich schließe mich da jetzt mit ein. Wir sind wahrscheinlich nicht alle davon überzeugt, dass unsere Mitmenschen alle sagen, genau das ist die beste Botschaft, auf die warte ich schon lang. Wunderbar, dass du mir das so sagst. Also wir haben wahrscheinlich nicht so ganz die Überzeugung, dass unsere Mitmenschen diese gute Botschaft auch als gut für sich empfinden, wenn wir es ihnen gerade so 1:1 weitersagen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir schauen, wie können wir diese gute Botschaft, wo wir wissen, das ist die beste Botschaft auch für unsere Mitmenschen, den unseren Mitmenschen so weitergeben, dass sie auch für sich erkennen können, jawohl, das ist wirklich eine gute Botschaft. Übrigens, die Heilige Schrift, die sagt selber uns, dass nicht alle Menschen, denen wir die gute Botschaft weitergeben, uns Freude strahlend um den Hals springen und sagen, oh, darauf habe ich schon zu lange gewartet. Denn in 2. Thessalonicher 3, Vers 2, da steht ein ganz interessanter Satz. 2. Thessalonicher 3, Vers 2, da steht in der zweiten Hälfte, denn nicht alle haben den Glauben. Denn nicht alle haben den Glauben. Oder in einer anderen Übersetzung wird es so gesagt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Also es ist nicht alle Leute sind total offener für den Glauben und fallen uns da um den Hals, wenn wir ihnen das Evangelium weitersagen. Und deshalb ist das Erste und Wichtigste, was wir bei der Evangelisation tun können, das Gebet. Das Gebet. Die Menschen, die müssen vorbereitet werden auf das Evangelium. Und die erste und wichtigste Vorbereitung der Menschen für das Evangelium ist, dass wir für unsere Mitmenschen beten. Warum ist das so entscheidend? Das ist deshalb so entscheidend, weil wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Also ihr wisst wahrscheinlich alle selber als gute Eidgenossen, wir hier in der Schweiz, wir haben lange keinen Krieg mehr gehabt. Die Schweiz ist seit 1815 ein neutrales Land, keine Kampfzone, sondern neutrales Land. Klar, es gab ein oder zwei oder verschiedene kleinere Auseinandersetzungen, wo man am Rande mit einbezogen wurde, aber sonst darf die Schweiz seit rund 200 Jahren Frieden haben, Neutralität, kein Kriegszustand. Aber im geistlichen Bereich, da herrscht Kriegszustand. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Der Paulus schreibt das ja sehr schön in Epheser 6, Vers 12. Epheser 6, Vers 12. Da schreibt der Paulus: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Hört sich ein bisschen furchterregend an. So ist Krieg. Krieg ist keine schöne Sache. Und im geistlichen Bereich befinden wir uns in einem Kampf. Und häufig tun wir Gläubige so, als ob wir uns in einem neutralen Gebiet aufhalten würden. Aber das ist ein Irrtum. Im geistlichen Bereich, da befinden wir uns auf Kampfeszone, in einem Kriegszustand. Und gerade im Hinblick auf Evangelisation, da verhalten wir uns manchmal so, als ob kein Krieg wäre, sondern als ob Neutralität herrschen würde. Wie sieht das ganz praktisch aus, wenn man im Hinblick auf Evangelisation Neutralität übt? Das sieht so aus, da lebt man nach dem Motto: Tust du mir nichts, tue ich dir auch nichts. Lass du mich in Ruhe und ich lass dich auch in Ruhe und dann können wir ganz wunderbar miteinander leben. Ist schön und gut, dass du Christ bist. Ich habe da andere Überzeugungen und wir lassen uns einfach einander stehen. Das ist Neutralität im geistlichen Gebiet. Und so soll es eigentlich nicht sein, weil wir haben eine wunderbare Botschaft weiterzugeben. Und die wollen wir nicht nur für uns behalten, sondern unseren Mitmenschen weitergeben. Und jetzt werden wir ja angegriffen, wenn wir das tun wollen, diese gute Botschaft weitergeben, da werden wir angegriffen, nicht nur von Menschen, sondern auch im geistlichen Bereich. Der Teufel, der hat keine Freude, wenn wir das Evangelium weitergeben. Und deshalb braucht es so dringendst das Gebet. So dringendst braucht es das Gebet, nicht nur für unsere Mitmenschen, sondern auch für uns selbst. Übrigens, das ist ganz interessant, wir haben ja gerade Epheser 6, Vers 12 gelesen und wenn man da im Epheserbrief Kapitel 6 ein bisschen weiter nach hinten geht, da sieht man, da kommt ja dann noch die ganze geistliche Waffenrüstung, wo der Paulus schreibt, aber dann sagt er etwas ganz Interessantes in Verse 18 und 19, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich. Warum? Damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Interessant. Der Paulus sagt, ich bin auf das Gebet angewiesen. Von Paulus könnte man ja meinen, der ist ein Evangelisationsprofi gewesen. Der konnte Juden überzeugen, der konnte Heiden überzeugen, der hat gewusst, wie es funktioniert. Und der Paulus sagt, und ich bin aufs Gebet angewiesen, dass ich überhaupt das Evangelium in rechter Weise weitergeben kann. Und genauso sind auch wir auf das Gebet angewiesen. Einmal können wir für uns ganz persönlich beten, Herr Jesus, schenk du mir Mut, das Evangelium weiterzugeben. Schenk du mir die passenden Gelegenheiten. Leg du mir Menschen aufs Herz, mit denen ich evangelistische Kontakte pflegen soll. Wir können für uns selber beten. Aber dann ist es auch wunderbar, wenn wir uns gegenseitig stützen im Gebet in den verschiedenen Gebetstreffen, wo wir haben von der Gemeinde aus. Oder es gibt auch Gebetstreffen außerhalb von der Gemeinde, wo man sich stützen kann im Gebet füreinander. Und das ist nämlich was ganz Interessantes, wenn wir uns gegenseitig austauschen über Gebetsanliegen, wo wir Menschen auf dem Herzen haben, dass sie Jesus kennenlernen sollen. Da können wir uns gegenseitig ermutigen und anspornen. Und manchmal ist es so, dass der eine oder andere auch eine gute Idee hat, wenn er hört, oh, an dem stehe ich gerade an, vielleicht weiß da jemand gerade ein gutes Buch, was mal der Person weitergeben kann. Also da kann man sich gegenseitig unterstützen, im Gebet, aber auch in praktischer Weise im Hinblick auf Evangelisation. Also das gemeinsame Gebet ist etwas ganz Wichtiges. Und dann haben wir ja auch Gebetstreffen jeweils vor den Gottesdiensten hier in Gümligen, aber auch in Kiesen. Und ich muss sagen, ich bin da als Verkündiger vom Evangelium ja auch in der Gemeinde. Da tue ich ja auch das Evangelium immer verkündigen. Und da bin ich auf Gebet angewiesen. Markus, du bist sicher, ja, der Markus nickt, er ist auch auf Gebet angewiesen. Und wer der Röbi da, der wird auch nicken. Als Verkündiger vom Evangelium sind wir auch in der Gemeinde auf Gebet angewiesen und sind sehr dankbar, wenn wir da Gebetsunterstützung haben. Vielen Dank auch für alle, die uns da unterstützen im Gebet. Wir sind aufs Gebet angewiesen, weil das kann man nicht machen, das Wort verkündigen und dann einfach durch gute rhetorische Überlegungen und Gedanken, dass die Herzen bewegt werden, sondern das muss der Geist Gottes schenken. Und deshalb sind wir auf Gebet angewiesen. Ja, wir wollen uns wieder ganz neu bewusst machen bei der Evangeliumsverkündigung und überhaupt im Leben als Gläubige, da befinden wir uns nicht auf neutralem Boden, sondern sind in einem geistlichen Kampf. Und bei diesem geistlichen Kampf wollen wir auf die Stärke vom Herrn vertrauen. Denn der Herr Jesus hat ja den Teufel besiegt am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir zu ihm ins Gebet gehen, da können wir auch auf seinem Sieg aufbauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die erste Vorbereitung unserer Mitmenschen in Hinblick auf Evangelisation nicht das ist, was wir machen an den Menschen, sondern was der Herr an den Menschen macht. Jemand hat mal einen ganz guten Satz gesagt: Bevor wir mit unseren Mitmenschen über Gott reden, lasst uns mit Gott über unsere Mitmenschen reden. Nochmal: Bevor wir mit unseren Mitmenschen über Gott reden, wollen wir mit Gott über unsere Mitmenschen reden. Das ist die entscheidende Vorbereitung für die Evangeliumsverkündigung. Und da wollen wir treu drin sein. Und jetzt können wir das auch ganz praktisch werden lassen. Wir können uns überlegen, für welche drei Menschen, die noch nicht mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, möchte ich ganz konkret treu beten. Drei Menschen sich überlegen, vielleicht ist es jemand aus der eigenen Verwandtschaft, vielleicht ist es jemand aus der Nachbarschaft oder jemand vom Arbeitsplatz. Für welche drei Leute, die Jesus noch nicht kennen, die mit ihm noch nicht unterwegs sind, bete ich ganz treu und regelmäßig. Rede ich mit Gott über sie? Und dann, wenn Gott eine passende Gelegenheit schenkt, rede ich auch mit ihnen über Gott. Das können wir quasi so als Hausaufgabe mitnehmen. Oder wenn man es sowieso schon macht, dann kann man treu drin weiter beten. Also die geistliche Vorbereitung bei der Evangelisation ist ganz wichtig und entscheidend. Aber dann gibt es auch Dinge, die wir selber tun können im Hinblick auf Menschen vorbereiten. Auf die Evangelisation, auf die Evangeliumsverkündigung. Und damit wir mal ein besseres Verständnis dafür bekommen, was wir da tun können, möchte ich euch ein Bild zeigen. Die sogenannte Engelskala. Die Engelskala kommt nicht von den Engeln, den Dienern Gottes, sondern von dem James Engel, der war Missionswissenschaftler, glaube ich. Und der hat einen Prozess mal aufgeschrieben, was es braucht, dass ein Mensch in einer westlichen Kultur, der archreligiös ist, alles braucht, dass er zum Glauben findet. Also das ist jetzt nicht jemand, der vom Islam kommt oder vom Buddhismus her oder so, sondern von einer westlichen Kultur, der archreligiös ist. Bei den anderen wird es wieder ein bisschen anders aussehen, aber da gibt es auch so Schritte vom Glauben. Da sieht man, der hat das eingeteilt in 12 Kategorien oder 13 Kategorien von der minus 8 bis plus 4. 0, das ist der Wendepunkt, wo die persönliche Lebensübergabe an Jesus Christus ist, wo die Bekehrung und die Wiedergeburt stattfindet. Bei minus 8, da sehen wir Leugnung von allem Übernatürlichen. Du bist ein Atheist, es gibt überhaupt keinen Gott, es gibt nichts. Minus 8. Dann minus 7, rechnen mit einem höheren Wesen. Das ist schon mal ein Fortschritt, wenn es da Leute gibt, die mit einem höheren Wesen, mit einer überirdischen Kraft oder so rechnen. Minus 6, nebulöses Wissen vom christlichen Glauben. Da hat man vielleicht eine gläubige Großmami gehabt, die ist in die Kirche gegangen, da weiß man, ah ja, Jesus, das gibt's, ja, ja, schon mal gehört, nicht irgendein spanischer Fußballer oder so, sondern das hat was mit Gott zu tun, Jesus und so. Nebulöses Wissen vom christlichen Glaube. Minus 5, Interesse am christlichen Glauben. Minus 4, Begreifen des einfachen Evangeliums, also dass man schon mal verstanden hat, Gott liebt mich, ich bin ein Sünder und irgendwie kann mir Gott neues Leben schenken, ich brauche Jesus. Und dann minus 3, positive Einstellungen zum Evangelium, dass man denkt, ja, das mit dem christlichen Glauben, das ist grundsätzlich was Gutes. Da beobachtet man vielleicht seine Nachbarn, die gläubig sind, und denkt, ja, so wie die leben, ist keine schlechte Sache, ist gut, das Evangelium. Ja, gläubig sein, das hat was für sich. Minus 2, persönliche Betroffenheit. Da weiß man, oh, das Evangelium, das geht ja mich ganz persönlich an. Ich sollte da auch, ja, das ist was Erstrebenswertes für mich. Minus 1, Entscheidung zur Lebensübergabe, wo man schon mal innerlich sich entschieden hat, jawohl, das will ich auch machen. Also man hat es noch nicht gemacht, aber man hat sich entschieden, ich will das auch mal machen. Das ist ganz interessant, wenn man so manche Lebenszeugnisse hört, wie Menschen sich bekehrt haben. Das gab es vielleicht Evangelisationsveranstaltungen und da haben Leute sich im Vorfeld schon entschieden, an dem Abend werde ich dann auch nach vorne gehen und mein Leben mit Jesus anvertrauen. Also solche Zeugnisse gibt's. Dann 0, die persönliche Lebensübergabe an Jesus Christus, Bekehrung und Wiedergeburt. Und dann ist ganz wichtig, die Evangeliumsverkündigung, die hört ja nicht auf, wenn man sich bekehrt hat. Hier in der Gemeinde, da kommt ihr Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst und was hört ihr? Das Evangelium. Warum? Weil wir als Gläubige darauf angewiesen sind, auch im Glauben zu wachsen. Und da brauchen wir das Evangelium genauso. Und das nennt man dann nach der Bekehrung die Jüngerschaft, Wachstum in der Jüngerschaft. Plus 1, Begreifen der Konsequenzen des Glaubens. Plus 2, Integration in die christliche Gemeinde. Plus 3, Entdecken der geistlichen Gaben, dass man sieht, auch ich kann ja Gott dienen mit den Gaben, die er mir gegeben hat in der Gemeinde. Und dann plus 4, dass man tatsächlich auch Gott dient. Dass die Frucht des Geistes in einem sichtbar wird, dass man in der Liebe Gottes lebt und die auch immer wieder einübt. Haushalterschaft, Jüngerschaft, Gebet, Zeugnis, Dienst. Also das ist jetzt die Engelskala. Man kann auch sagen, die untere Hälfte, Hinführung zum Glauben, dann kommt die Bekehrung und Wiedergeburt und dann die Weiterführung im Glauben. Im Hinblick auf die Engelskala ist mir eins ganz wichtig, dass wir die als Hilfestellung verstehen. Nicht so als absolutes Ding, was immer so schematisch nach dem vorgeht, sondern das soll eine Hilfestellung für uns sein, dass wir verstehen, Evangeliumsverkündigung, Evangelisation, das ist ein Prozess, der ganz viele verschiedene Stufen beinhaltet. Evangelisation, das ist nicht einfach, dass wir Leute einladen zu einer Bekehrungsveranstaltung und dann kriegen sie die volle Ladung vom Evangelium ab und dann heben sie ihre Hand und sind dann bekehrt oder gehen nach vorne oder so. Solche Evangelisationsveranstaltungen sind wichtig und sind ganz zentral auch für den Punkt Nummer Null, dass Menschen sich konkret auch bekehren können. Aber Evangelisation ist mehr. Evangelisation beinhaltet die Vorarbeit und beinhaltet auch die Nacharbeit. Und das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, gerade auch deshalb, weil um nicht ein verkürztes Bild zu haben von Evangelisation. Ich möchte noch ein anderes Bild verwenden, um uns das verständlich zu machen, das Bild vom Puzzle. Ihr wisst ja, was so ein Puzzle ist da so. Das machen meine Kinder recht gern, da so Sachen zusammensetzen, dass ein Bild entsteht. Und so ist es manchmal auch mit dem Evangelium. Da bekommt ein Mensch, der noch nicht an Jesus glaubt, von einem gläubigen Nachbar so einen Puzzlestein. Und dann von einem Arbeitskollegen. Und dann hat es Großmami immer gebetet. Und dann kommen so verschiedene Puzzlesteinchen im Leben von diesen Menschen zusammen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo Gott wie diese Puzzlesteinchen zusammensetzt und der Mensch erkennt, jawohl, ich muss mich für ein Leben für Jesus entscheiden und sich bekehren darf. Also Evangelisation ist auch, dass verschiedene Puzzlesteinchen, verschiedene Dinge im Leben von einem Menschen zusammenkommen, dass ein Mensch sich bekehren kann. Und wenn wir einfach so ein kleines Puzzlesteinchen bei dem Menschen setzen können, dann ist das auch Evangelisation. Evangelisation ist nicht nur, dass wir einen Mensch zur Bekehrung führen, sondern dass auch, dass wir ihm so ein Puzzleteilchen im Leben geben können. Übrigens, wenn wir in die Bibel hineinschauen, da sehen wir auch bei Paulus, dass er im Hinblick auf die Evangelisation ganz unterschiedlich vorgegangen ist. Er hat nicht alle Leute über einen Kamm geschert. Leute, die bei Punkt 3 waren, hat er nicht gleich behandelt wie Leute, die bei Punkt 8 waren. Oder minus 8 und minus 3, muss ich besser sagen. Sondern er ist unterschiedlich mit den Leuten vorgegangen. Wir sehen das zum Beispiel, wie er mit den Juden umgegangen ist. Da konnte er ja in die Synagoge gehen und Juden waren nicht Leute, die alles Übernatürliche geleugnet hätten oder so, sondern da konnte der Paulus sehr viel voraussetzen. Die haben an den Gott Israels geglaubt, die kannten sogar das Alte Testament und da konnte er von ganz vielem ausgehen und konnte dann vom Alten Testament her den Juden zeigen, dass Jesus der Messias sein musste. Bei Nichtjuden? Da konnte er nicht unbedingt dieses Wissen voraussetzen. Und da ist er anders vorgegangen. Wir lesen aus Apostelgeschichte 17. Da war ja Paulus in Athen und hat dort auch versucht, das Evangelium zu verkündigen. Apostelgeschichte 17, ab Vers 22. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags, also auf den Marktplatz, und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch ein Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun, ich verkündige euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jenes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollten und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg und wir können sehr gut daraus entnehmen, dass der Paulus die Leute später nochmal gesammelt hat, die näher interessiert waren. Und zwar wissen wir das deshalb, weil einige Männer sich dann dem Paulus angeschlossen haben und gläubig wurden. Und auch unter denen waren Dionysius und auch eine Frau namens Damaris war dabei. Also hier sehen wir, der Paulus ist unterschiedlich bei den Menschen vorgegangen im Hinblick auf Evangelisation. Je nachdem, wo sie auf ihrer Glaubensreise waren, je nachdem, was für ein Vorwissen sie mitgebracht hatten. Und jetzt in Athen, da hat er einen Anknüpfungspunkt gesucht und hat ihn gefunden, die Religiosität von den Athenern. Er hat gesagt, wahrscheinlich hat es ihm ein bisschen den Magen umgedreht, als er gesehen hat, wie viele Heiligtümer und Götzen die Athener alle so hatten. Aber das hat er da nicht auf dem Areopag gesagt, ist ja furchtbar, was ihr da alles anbetet oder so. Sondern er hat gesagt, ist wunderbar, dass ihr auch den unbekannten Gott anbetet. Und ich verkündige euch jetzt diesen unbekannten Gott. Das ist nämlich der lebendige Gott. Von der Geschichte her wissen wir, dass es tatsächlich solche Altäre gegeben hat, wo den unbekannten Göttern gewidmet worden sind. Und aus der Geschichte weiß man, dass es zum Teil deshalb so war, weil ein großer Sturm gekommen ist und man hat allen möglichen Göttern geopfert, aber hat keine Besserung von dem Sturm erlebt. Und dann hat man dem unbekannten Gott geopfert, dass man ja keinen Gott vergisst. Und dann hat sich's gelegt. Und deshalb ist da das nicht abwegig, wenn da von einem lebendigen Gott ausgegangen wird, den der Paulus da verkündigt. Er sagt, ich verkündige euch kein Götzen aus Stein oder Gold oder Silber oder so, sondern ich verkündige euch den Schöpfer vom Himmel und von der Erde, von dem alles Lebendige sein Leben verdankt. Damit sagt Paulus, auch ihr verdankt diesem lebendigen Gott eigentlich euer Leben. Da führt er die Leute schon ein bisschen heran. Er bereitet sie vor auf das Evangelium. Und dann sagt Paulus weiter, und vor diesem Gott haben wir Menschen Rechenschaft abzulegen für unser Leben. Und ihr habt bisher diesen Gott nicht recht gesucht. Ihr habt es ja auch nicht besser gewusst. Gott hat über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Aber jetzt ist die Stunde da, dass ihr diesen Gott sucht. Ich verkündige ihn jetzt euch und ihr könnt mehr von ihm erfahren. Und er deutet da auch schon etwas von Jesus an, der von den Toten auferstanden ist. Und dann hat Paulus diejenigen gesammelt, die mehr davon weit wissen wollten. Er ist nicht mit allen weitergefahren. Die geblockt haben, die gespottet haben, mit denen hat er sich nicht weiter abgegeben, sondern diejenigen, die offen waren, an denen hat er weitergearbeitet. In der Evangelisation können wir uns auch selbst uns zu Leide werken. Wenn wir ständig bei den Leuten weitermachen, an denen wir uns schon 10-mal den Kopf angeschlagen haben und auf verschlossene Türen gestoßen sind, dann sind wir selber schuld. Wir können auch weitersuchen und nach offenen Türen Ausschau halten. Genau. Also der Paulus, der hat auch unterschiedlich auf die Menschen reagiert. So den ganzen Evangelisationsprozess mit der Engelskala und so kann man auch ein bisschen einfacher aufzeichnen. Den kann man einfach so aufzeichnen. Durch Evangelisation. Und zwar, was entscheidend ist, ist, dass die Leute den Glauben kennenlernen. Dann kommt der wichtige, zentrale Punkt, die Bekehrung und Wiedergeburt. Und dann kommt das Glaubenswachstum. Evangelisation ist eigentlich ganz einfach. Es umfasst diese drei Punkte. Und je nach Mensch sieht das verschieden aus. Ein Kind, das in einem gläubigen Elternhaus aufwächst, das sieht dieser Prozess anders aus wie bei einem Kind, wo nicht in einem christlichen Elternhaus aufwächst, oder? Ist ganz klar. Aber ein Kind, das im gläubigen Elternhaus aufwächst, braucht auch diesen Prozess. Es muss auch den Glauben kennenlernen. Es muss sich auch für ein Leben mit Jesus entscheiden. Und braucht das Glaubenswachstum. Und jetzt gibt es bei jedem Menschen auch so verschiedene Knacknüsse. Vielleicht können wir noch mal die Engelskala einblenden. Bei einem gläubigen Kind, wo können hier Knacknüsse sein? Also nicht bei einem gläubigen Kind, bei einem Kind, was in einem gläubigen Elternhaus aufwächst. Wo können hier Knacknüsse sein bei diesem Evangelisationsprozess? Ja? Ja, weil, achtet mal drauf, da Jüngerschaft, Integration in die christliche Gemeinde, das ist ja Punkt 2. Und da kann es sein, ein Kind wird christlich sozialisiert, kennt sich bestens aus mit den biblischen Geschichten, ist in der Gemeinde irgendwie integriert, geht in die Jungschau, Sonntagsschule und so weiter. Für was bekehren? Ich bin doch gläubig. Meint es. Sieht es nach außen aus. Aber das Kind ist nur gläubig sozialisiert, aber ist noch nicht wirklich gläubig. Es braucht die Bekehrung und Wiedergeburt. Übrigens ist das was ganz entscheidend Wichtiges, weil in der Gemeinde beim Glaubenswachstum, da lernen wir die Kinder, wie man zu leben hat. Die Frucht des Geistes und in der Liebe Gottes leben und so. Und wenn man ständig das bringt, quasi, und nicht auch sagt, und wenn du dich bekehrst, hast du den Heiligen Geist, der dir die Kraft gibt zum verändernden Leben, dann tun wir auf unsere Kinder einen riesen Druck aufsetzen, du musst so leben, aber im Grunde genommen kannst du gar nicht, weil Jesus ja nicht in ihm lebt. Und deshalb ist es eine ganz wichtige Knacknuss. Vielen Dank. Manchmal ist es auch eine Knacknuss, dass ein Kind sich nicht so sehr an dieses Ereignis erinnert. Das war bei mir so. Ich habe mich schon als 5-jähriges Kind bekehrt, habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Und das war so was Natürliches, weil ich meinen Papa mal gefragt habe, Papa, wie kommt man in den Himmel? So wie man die Eltern fragt, wie tut man die Schuhe binden und so. Ich erinnere mich auch nicht mehr genau, wie ich das gelernt habe, aber ich habe es gelernt. Und dann hat mein Papa mir das erklärt und dann habe ich mich bekehrt. Und dann habe ich später immer wieder gehört, man soll sich bekehren. Und dann habe ich mich gefragt, ja, bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Das kann eine Knacknuss sein. Und deshalb ist es gut, wenn man auch mit den Kindern drüber spricht und wenn man ein Kind drin begleitet. Mein Vater hat mich ja da begleitet, und dass man dann auch den Kindern sagen kann, doch, das hast du gemacht, du bist ein Kind Gottes. Auch das Kind dann sauber lehrt von 1. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dass die Kinder dann auch die Heilsgewissheit haben können, weil sie wissen, jawohl, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen, ich darf, bin Kind Gottes. Genau, bei einem Kind, was nicht in einem gläubigen Elternhaus aufwächst, was kann da so eine Knacknuss sein im Glaubensprozess, im Evangelisationsprozess? Ja? Ja, dass die Eltern vielleicht dagegen sind, dass man das Kind zur Jungschar einlädt oder in ein Kinderlager oder so. Oder wenn ein Kind sich bekehrt, dass die Eltern da auch Gegensteuer geben. Und das ist was ganz Wichtiges bei Kindern, die in keinem christlichen Elternhaus sind. Dass man nicht nur sich auf die Kinder fokussiert, sondern auch die Eltern mit im Visier hat. Der Elternkontakt ist was ganz Wichtiges. Genau, gehen wir weiter. Wie sieht das aus bei einem traditionell aufgewachsenen Katholiken? Wo gibt es da Knacknüsse? Ja, genau. Oder zum Teil auch das Verständnis, ich bin ja noch gar kein wiedergeborener Christ. Weil man wird ja gelehrt, durch die Taufe und die Säuglingstaufe sei man ja schon, hätte man ja das Heil, und man muss in der Kirche bleiben. Genau. Genau. Die Wörter, die man gebraucht, da muss man zum Teil Sachen abreißen, Vorstellungen, die da sind, und Dinge wieder aufbauen. Und mir hat mal jemand was ganz Schönes gesagt, wenn man Katholiken zum Glauben führt, dann muss man wie beides gleichzeitig machen. Wie ein neues Haus aufbauen und das alte Stück für Stück abreißen. Weil man kann nicht das alte Haus abreißen und sagen, ist alles Blödsinn, was du da gelernt hast, und schau und gar keine Alternative bieten, sondern man muss da auch dann die Alternative aufzeigen. Und was sagt die Bibel wirklich? Also da muss man Dinge abreißen und aufbauen. Also da muss man gerade zweispurig fahren. Genau, eine weitere Knacknuss kann dann auch sein, wie sieht es dann auch mit der Gemeinde aus? Da das Glaubenswachstum. Es gibt viele Katholiken, die sich bekehren und dann sagen, und ich will in der katholischen Kirche bleiben, ich sehe da einen Auftrag. Aber da ist eine große Gefahr, dass man dann zum Teil, je nachdem, auch geistlich aushungert oder irgendwie falsch ernährt wird und nicht alles gut ist, was man da an Nahrung bekommt. Genau. Wie sieht es bei jemandem aus, der reformiert ist, aber nur auf dem Papier? Wo gibt es da Knacknüsse? Ja, nee, da. Ja, die Taufbestätigung, ja, genau. Genau. Ja? Es kann sein, dass man da zwar auf dem Papier Christ ist, aber von Tun und Blasen überhaupt keine Ahnung hat. Dass da Leute gibt, die sich Christ nennen, aber überhaupt nicht wissen, was bedeutet es überhaupt, Christ sein. Genau. Wie sieht es aus bei einer Person mit muslimischem Hintergrund? Was können da Knacknüsse sein in diesem Prozess? Ja, ja, genau. Das geht bei denen nicht in den Kopf. Und die sagen auch, die christliche Dreieinigkeit, das ist Gott, Jesus und Maria. Das ist interessant. Also da gibt es auch verschiedene Dinge. Und vor allem, wenn ein Muslim sich bekehrt und je nachdem, in was für einer Familie er sich aufhält, kann es dann sehr fatale Folgen haben, dann auch als Christ zu leben, vor seiner Verwandtschaft sich zu bekennen. Und ich habe mich vom Islam abgewendet und bin jetzt Christ. Da kann es Familienausschluss und sogar Verfolgung bis hin zur Tod für ihn bedeuten. Genau. Also wir sehen, dass hier und das hier, das den Glauben kennenlernen und das Glaubenswachstum sieht je nach Person ganz unterschiedlich aus. Ist nicht immer so, sondern manchmal ist es so, manchmal ist es so, manchmal so, manchmal so. Evangelisation ist also sehr breit, ist nicht nur schmalspurig, dass man eine klare Linie hat und so kann ich immer verfahren, sondern das ist eine breite Sache. Und auch beim Glaubenswachstum ist es so, dass das eine sehr breite Sache ist, weil wenn wir uns darüber austauschen, was waren so entscheidende Punkte in unserem Leben, dass wir im Glauben ein Stück weitergekommen sind, da wird man wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Dinge hören. Bei einem war es die Bibelschule, wo man hingegangen ist, bei anderen war es, wo man eine Verantwortung in der Gemeinde übernommen hat, wo einem sehr viel weitergeholfen hat im Glaubenswachstum. Also da gibt es auch einen Haufen Ding. Ja, und wenn wir jetzt sehen, wir sind in der Aufgabe der Evangelisation, ist eigentlich ein unheimlich breites Spektrum, Menschen den Glauben näher zu bringen, aber auch Menschen im Glaubenswachstum weiterzuhelfen. Da kann einem sehr schnell das Gefühl der Überforderung befallen. Oh, da sollte ich und das und eigentlich bin ich gar nicht Spezialist und so. Und ich will uns heute Abend das Gefühl der Überforderung nehmen. Aus dem Grund, weil es die Heilige Schrift uns nimmt. Nämlich in Johannes 6, Vers 44, da lesen wir einen wunderbaren Vers. Johannes 6, Vers 44. Johannes 6, 44, da sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Ist interessant. Zum Glauben an Jesus kommt nur derjenige, den der Vater zieht. Es liegt nicht primär an unseren Evangelisationskünsten, sondern das ist Gnade Gottes. Der Vater zieht ihn. Das ist sehr befreiend. Unser Auftrag ist schon die Evangeliumsverkündigung. Aber nicht wir müssen es machen, dass die Menschen zum Glauben kommen, sondern der Vater zieht sie. In Korinth war es ja so, der Paulus war da am Evangelisieren, wollte da eine Gemeinde gründen und war da wohl ein bisschen entmutigt. Und dann ist ihm Gott in einer Vision erschienen und hat ihm gesagt, fürchte dich nicht, denn mein Volk ist groß in dieser Stadt. Gott zieht letztendlich die Menschen. Es liegt nicht an unserem Können und Tun, sondern Gott zieht die Menschen. Unsere Aufgabe ist es zu verkündigen und Gott zieht die Menschen. Und das macht uns Mut. Nicht wir müssen es machen, sondern Gott macht's. Aber er gebraucht uns auch als seine Mitarbeiter. Was ist unsere Sache dabei? Epheser 2, Vers 10. Das ist einer von meinen Lieblingsversen. Epheser 2, Vers 10. Da schreibt der Paulus, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das nimmt uns einen enormen Druck weg. Wir müssen nicht meinen, wir müssen alle Aufgaben wahrnehmen in der Evangelisation. Wir müssen nicht zugleich die eigenen Kinder bekehren und die Nachbarskinder und dann noch die Nachbarn und die Arbeitskollegen und möglichst alles aufs Mal, sondern wir dürfen schauen, was sind die vorbereiteten Werke von Gott für uns? Was sind die vorbereiteten Werke von Gott für uns? Nicht wir müssen alles machen, sondern unsere Aufgabe ist es, in den vorbereiteten Werken zu wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat. Und da dürfen wir im Gebet Gott bitten, Herr, zeig du mir, wo sind die vorbereiteten Werke für mich? Was ist deine Aufgabe für mich? Das entlastet ungemein. Wenn man denkt, man muss alles machen, dann ist man überfordert. Aber wenn man einfach das tut, was der Chef einem sagt, dann geht's, oder zumindest wenn der Chef da oben, wenn der das ist. Irdische Chefs, die können einen manchmal überfordern, aber Gott, er überfordert uns nicht. Wunderbar. Und dann eine weitere Ermutigung, Jakobus 1, Vers 5. Jakobus 1, Vers 5. Da heißt's: Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird ihm gegeben werden. Wunderbar. Wir müssen nicht meinen, ich muss zuerst ein ausgebildeter Evangelisationsspezialist sein und dann kann ich evangelisieren. Nein, wir können im Gebet zu Gott gehen und sagen, und Herr, schenk du mir Weisheit. Du siehst, wie ich mich da überfordert fühle und nicht weiß, wie ich genau da jetzt sagen soll. Und Gott will uns Weisheit geben. So steht es hier. Und dann noch eine weitere Ermutigung. Die sitzt direkt vor mir, die Gemeinde. Ihr seid eine enorme Ermutigung. Wir können uns gegenseitig ermutigen, weil wir nicht als Einzelkämpfer unterwegs sind, sondern den Missionsauftrag hat Jesus seinen Jüngern gegeben, seiner Gemeinde gegeben. Und die Gemeinde Jesu ist sehr viel größer wie nur die Axiom Biblik Bern. Also es gibt noch viele andere Gemeinden und es gibt viele andere Gläubige außer uns. Und die arbeiten auch alle am Missionsauftrag. Und wenn man sich vor Augen mal, die tun da so Puzzleteilchen, Menschen zuschieben, wir schieben Menschen Puzzlesteinchen zu. Da müssen wir nicht denken, ja, wir müssen alles erledigen, sondern wir sind in einer Missionsgemeinschaft eingebettet. Wunderbar. Ja, Evangelisation ist ein breites Feld. Je nachdem, wie die Menschen sind, sieht der Evangelisationsprozess sehr unterschiedlich aus. Und wenn wir jetzt alle untereinander erzählen würden, wie bei uns das stattgefunden hat, da wird man wahrscheinlich auf ein ganz breites Spektrum kommen. Aber eins ist bei allen gleich. Wenn man hier mal nochmal diese Skizze anschaut, da sieht man, eins ist bei allen gleich. Dieser Punkt, der Punkt von der Bekehrung und Wiedergeburt. Klar, nicht bei allen sah die Bekehrung und Wiedergeburt ganz genau gleich aus. Das war auch wieder interessant von allen zu hören, wie war das bei einem. Aber etwas ist geschehen. Bei allen hat sie stattgefunden. Um wirklich gläubig zu sein, braucht es die Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist der entscheidende Punkt im ganzen Evangelisationsprozess. Und im Grunde genommen sollte jeder von uns fähig sein, Menschen auch in diesem Punkt zu begleiten. Und deshalb, weil das so ein zentraler Punkt ist, beschäftigen wir uns da beim nächsten Bibelabend damit, wie führe ich einen Menschen zu Jesus? Oder besser gesagt, wie bin ich Geburtshelfer bei der Wiedergeburt? Also nächstes Mal könnt ihr lernen, wie man Hebamme wird im geistlichen Bereich. Bei einer natürlichen Geburt ist es auch so, dass Menschen unterschiedlich zur Welt kommen. Die einen per Kaiserschnitt, bei einigen dauert es sehr lang, bis dann endlich das Kind rauskommt. Bei anderen, da geht es fast auf dem Weg zum Spital schon raus und so. Also es ist ganz unterschiedlich auch, wie Menschen die geistliche Geburt erleben. Aber es gibt doch verschiedene zentrale Punkte, die wir miteinander anschauen wollen und wo wir einfach auch zugerüstet werden, dass wenn wir in eine Situation kommen, Geburtshelfer zu werden bei einer geistlichen Wiedergeburt, dass wir nicht ohne Zurüstung dastehen, sondern das auch mit ein bisschen Know-how dann begleiten können. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für das große Vorrecht, dass wir dich kennenlernen durften, dass wir die beste Botschaft der Welt kennen können, dass wir den Reichtum von dir erfahren können. Und uns ist es ein großes Anliegen, dass noch viel, viel mehr Menschen dich kennenlernen dürfen. Gebrauch du uns dazu als deine Gemeinde. Schenk du uns offene Türen. Zeig du uns auch, wo die vorbereiteten Werke für uns sind. Leite du uns durch deinen guten Geist und schenk du deine Gnade bei dem Auftrag, wo du uns hingestellt hast. Amen.